Es ist Dienstag, der 11.11.2025 und ich begrüße Sie bei Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Heute wird in Deutschland, aber auch in Teilen Österreichs und der Schweiz, der Beginn der Karnevalszeit gefeiert. 11.11 Uhr, mancherorts heißt es auch Fasching oder Fastnacht. Aber keine Sorge, das soll bei uns heute eigentlich gar kein Thema sein. Wir wollen uns in dieser Ausgabe wie gewohnt dem Jeckentreiben in Berlin, Brüssel und der Welt widmen. Darum schauen wir heute unter anderem nach Brasilien. Dort hat gestern die UN-Klimakonferenz begonnen. Über 190 Staaten nehmen daran teil und die Frage ist, wird hier vor allem Symbolpolitik betrieben oder werden weitere Maßnahmen beschlossen, die Auswirkungen auf uns alle haben? Darüber spreche ich gleich mit dem früheren SPD-Umweltsenator von Hamburg, Professor Fritz Fahrenhold. In Tschechien droht derweil neuer Streit mit der Europäischen Union in Sachen Klimapolitik, aber auch bei den Themen Migration und Wirtschaft. Andrej Babiš ist nach mehreren Jahren Opposition zurück in der Regierungsverantwortung. Gerade eben erst hat sein rechtes Parteienbündnis den Koalitionsvertrag unterschrieben. Und in Brüssel wird all das mit großer Skepsis verfolgt. Wird Tschechien politisch zu einem weiteren Ungarn? Ich frage nach bei dem Politikwissenschaftler Professor Peter Drulák, ehemaliger stellvertretender Außenminister der Tschechischen Republik. Eigentlich werden Regierungschefs und Staatspräsidenten ja dafür gewählt, das Volk zu einen und für alle Bürger zu sprechen. In Deutschland gibt es daran aber zu Recht Zweifel. Am Sonntag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Rede gehalten, die seine politische Neutralität zu Recht in Frage stellt. Worum es genau geht, das bespreche ich in dieser Ausgabe mit dem Juristen und Verfassungsrechtler Dr. Ulrich Vosgerau. In einem Kommentar von Martina Binnig geht es dann schließlich noch einmal um die Europäische Union und um die EU-Pläne, das sogenannte 28. Regime einzuführen. Soweit unsere Themen, heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Gestern hat in Brasilien die diesjährige UN-Klimakonferenz COP30 begonnen. Bereits vor wenigen Tagen waren zahlreiche Staats- und Regierungschefs vor Ort, um über das Klima zu diskutieren. Nun sollen die Teilnehmer der Vereinten Nationen über den Status quo beraten. Was auf dem Programm steht und worauf wir uns als Bürger einstellen müssen, darüber spreche ich jetzt mit dem Chemiker und früheren SPD-Umweltsenator von Hamburg, Professor Fritz Fahrenhold. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Herr Fahrenhold, die COP30 findet bis zum 21. November im brasilianischen Belém statt und sie gilt als Amazonas-COP, wenn aber doch Klimaschutz über die Wirtschaft gestellt werden soll. Was bedeutet das eigentlich für ein Entwicklungsland wie Brasilien?
Nun, es ist schon interessant zu sehen, dass Brasilien gerade vor 14 Tagen beschlossen hat, im Amazonas-Delta eine großflächige Erdöl- und Erdgasexploration zu genehmigen. Also das, was Lula uns jetzt gesagt hat, das ist die Konferenz der Wahrheit, wird, glaube ich, zumindest mit den Realitäten konfrontiert. Und in der Tat ist das, was Brasilien macht, ja das, was die ganze Welt macht. Für diese Konferenz mussten ja alle Länder erklären, wie sie denn es in Zukunft mit den fossilen Energien halten wollen. Und dabei kam raus, dass die Ölförderung bis 2050 weiter ansteigt, die Gasförderung auch, Kohle bis 2035 anwächst und dann erst leicht zurückgeht. Und vor diesem Hintergrund ist das natürlich eigentlich ein erkennbarer Kipppunkt. Der 30. COP wird ein Kipppunkt sein, weil die Welt hat sich eigentlich schon längst entschieden, weiter an fossilen Treib- und Kraftstoffen festzuhalten. Das macht China so, das macht Indien so. Die USA haben das durch ihren Austritt aus Paris erklärt. Nur das kleine gallische Dorf Europa hält fest daran, ein Ziel von null schon im Jahre 2050 anzustreben. Das haben sie nochmal bekräftigt kurz vor der Konferenz. Und erkennbar ist, dass man damit am Ende nicht nur das Klima nicht ändern wird, sondern am Ende seinen Bürgern in Europa und gerade insbesondere in Deutschland eine katastrophale Perspektive anbietet, denn wir werden das teuer bezahlen.
Der offizielle Agenda-Schwerpunkt der COP30 lautet Anpassung an den Klimawandel. Und es geht gar nicht mehr primär um Emissionsminderung wie etwa vor 10 Jahren in Paris. Ist das also jetzt ein Paradigmenwechsel?
Ja, ich glaube schon. Wir haben einen Paradigmenwechsel. Der lange Schatten von Donald Trump und der lange Schatten der Realität wirkt sich bis nach Belém aus. Die größten Emittenten, also China 33% der CO2-Emissionen, USA 12, Indien 8 und Russland 5, nehmen überhaupt gar nicht teil als Präsidenten und ignorieren das da. Die im Vorfeld erkennbare Ansage von Bill Gates, das ist ja nun einer derjenigen, der immer gesagt hat, wir müssen ganz stark im Klimaschutz werden, zeigt den Paradigmenwechsel. Die Menschen und die Völker der Welt wollen sich entwickeln und ihnen ist Wohlstand wichtiger als eine Erwärmung, die möglicherweise mit dem CO2 verbunden ist und vielleicht die Erwärmung nochmal um 1 Grad erwärmen wird, aber Bill Gates hat es ja selbst gesagt, dadurch wird es nicht in irgendeinem Ort der Welt nicht weiter lebenswert sein. Und deswegen ist es natürlich richtig, auf diese Temperatur von dann vielleicht 2,5 Grad, wenn denn diese Rechnungen überhaupt richtig sind, kann man sich einstellen, kann man sich anpassen. Und jetzt geht es eigentlich nur noch auf dieser Konferenz darum, wie viel Geld ist denn eigentlich vom Norden in den Süden zu schleusen? Und hat man jetzt einen markanten Punkt erwischt, das ist der tropische Regenwald. Man will also einen Fonds gründen, in den die Industrienationen einzahlen, aber die haben alle kein Geld mehr. Die müssen nicht das Geld pumpen. Und deswegen haben schon viele gesagt, dafür haben wir jetzt gar nicht mehr so viel Geld über. Bis auf unseren Bundeskanzler, der ist ja dort für seine 5-Minuten-Rede ja über den Atlantik geflogen und hat dann erklärt, ein namhafter Beitrag wird natürlich von Deutschland überwiesen werden in die Länder, in denen Tropenwald vorkommt. Das sind, wie wir wissen, auf dem Korruptionsindex eher diejenigen, die ganz hinten stehen. Man wird sehen, was dann mit den Geldern passiert.
Medien- und Regierungsberichte, die besagen, dass nur ca. 10% der UN-Staaten bisher fristgerecht aktuelle Berichte zum sogenannten Kampf gegen den Klimawandel eingereicht haben. Wie bewerten Sie das? Gehen da jetzt Ideologie und Realität endgültig auseinander?
Ja, das ist genau ein Zeichen dafür, dass man sich ja verpflichtet hat, für jeden COP einen nationalen Bericht abzugeben und das haben 90% haben die Frist gerissen, dann wurden sie nochmal gemahnt und dann haben bis zur Konferenz dann ein Drittel tatsächlich ihren Bericht abgegeben. Aber darüber Medien und Politik in Deutschland, in Europa, weltweit kaum berichten ist, wenn man diese nationalen Berichte zusammenzählt, dann wird die CO2-Emission ansteigen. Also von wegen, wir gehen auf null. Insofern ist das, was wir in Deutschland machen, also völlig neben der Spur. Das ist ja das Schlimme, was die Politik in Berlin nicht richtig versteht. China als Entwicklungsland muss gar nichts machen, lässt die CO2-Emissionen ansteigen. Wir aber belasten unsere CO2-Emissionen mit hohen Preisen. Also der CO2-Preis belastet die Industrie auf den Weltmärkten. Das gilt für Stahl, das gilt für Chemieprodukte, das gilt natürlich für jede Maschine, selbst für Automobile, dass wir in einem Wettbewerb sind mit anderen Nationen, die diese Belastung nicht haben, die diese wirklich schwere Hypothek, die Produkte in Deutschland teurer macht, am Ende die Industrie ausradieren wird und das wird Wohlstand kosten und das ist offenbar in die Berliner Politikköpfe nicht hineinzubekommen. Und was passiert am Ende ist, dass die Industrie in Deutschland abstirbt, dass sie Deutschland verlässt und am Ende diese Fabriken in China und anderen Nationen aufwachsen und der Fußabdruck, der dort für eine Maschine gleichen Typs gebraucht wird, weil es ja sich in China um im Wesentlichen Kohlestrom handelt, ist viel größer. Das heißt, man hat nicht nur seinen eigenen Wohlstand zerstört, sondern hat dem Klima auch nicht geholfen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir weiter verbreiten müssen, dass diese Politik nicht nur uns selbst schadet, sondern auch selbst dem Ziel, das man vorgibt, nicht hilft.
Die COP30 zählen rund 200 Staaten. Der Fokus, der soll auf den Schwellen- und Entwicklungsstaaten liegen. Sie haben es gerade schon durchklingen lassen. Welche Rolle spielen denn diese Staaten generell?
Nun ja, klar, sie sind die klare Mehrheit und sie werden angeführt von ihrem Leader, das ist China. China versteht sich als führendes Land der Entwicklungsländer, die größte Industrienation der Welt. Sagt auch deswegen, wir brauchen auch nichts zu zahlen. Also bei der Waldinitiative, wo jetzt Merz mal schnell ein paar Steuergelder rüber hat wachsen lassen, hält sich China vornehm zurück. Und sagt, ja, wir investieren ja so viel weltweit, da brauchen wir ja nichts zu tun, wir brauchen da ja nichts. Und was heißt das? Sie beuten die Welt aus. Sie in fast allen afrikanischen, südamerikanischen Ländern, asiatischen Ländern sehen wir unter dem Stichwort Seidenstraße, China beutet dort die Rohstoffe aus. Und es kann ja nicht sein, dass wir dann sozusagen die kaputten Landstriche wieder aufforsten sollen. Also wenn ich Kanzler gewesen wäre, hätte ich gesagt, wir werden einen namhaften Beitrag leisten zu dieser Erhalt der Tropenwälder. Das ist uns auch ein Anliegen. Aber wir werden genauso viel in den Topf tun wie das große Land China. Das wäre meine Ansage gewesen. Ich glaube, da wären dann einige ein bisschen wacher geworden. Aber so, man verschweigt das, weil man es natürlich mit China gar nicht mehr verderben kann. Und man muss wissen, China ist das Land, das in der Klimapanikmache immer ganz vorne war. Sie haben immer ordentlich viel Wissenschaftler hingeschickt, die gesagt haben, es wird ganz schlimm mit dem Klima, es wird nicht erträglich, ganze Landstriche werden verwüstet werden, haben uns sozusagen mit dieser Angstmache in eine Politik der Selbstzerstörung getrieben. Und jetzt lächeln sie verschmitzt und sagen, ja, okay, also wir nehmen eure Industrie auch gerne, die ihr kaputt gemacht habt. Und ich bin ziemlich sicher, irgendwann werden die Chinesen auch sagen, oh, das war alles nicht so dramatisch. Das haben wir jetzt neu eingeschätzt mit dem CO2. China hat ja auch erklärt, 2060 aus dem CO2 rauszugehen. Da frage ich mich, warum wir 2045 rausgehen sollen. Aber auch die 2060 werden sie nicht machen, sondern sie werden am Ende das Vernünftige machen, was für die Menschen vernünftig ist.
Kritiker merken an, dass die Klimakonferenzen wie COP auch zunehmend eigentlich nur zur Bühne für Symbolpolitik werden. Wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass COP30 überhaupt handfeste Ergebnisse oder Maßnahmen beschließen wird?
Also das einzig Handfeste wird wahrscheinlich der tropische Regenwaldfonds sein. Dazu müssten allerdings 10 Milliarden eingesammelt werden. USA macht nicht mit, China macht nicht mit. Das wird eng. Es gibt ja Zusagen von 5 Milliarden. Und am Ende muss man ja wissen, wir garantieren dann am Ende, wir stehen dann für über 100 Milliarden, weil ja mit diesem Geld soll ja privates Geld angelockt werden, das dann von den Industrienationen abgesichert wird. Also wenn da so ein mittelgroßer Staat mal wieder in eine Währungskrise kommt, so wie wir das immer wieder mal feststellen, dann haftet der deutsche Steuerzahler für die an die privaten auszuzahlenden Renditen. Aber ich glaube, das wird kommen, weil sich alle so aus dem Fenster gelegt haben und dem Lula auch nicht jetzt sozusagen im Regenwald stehen lassen wollen. Die nächsten COPs werden eher ein Abgesang werden, weil sich die Welt abdreht von diesen wirklich Karnevalsveranstaltungen.
Für viele ist ja auch entscheidend, wer die ganzen Klimaschutzmaßnahmen eigentlich bezahlen soll. Sie haben da auch schon vor hohen Kosten und Risiken für Industrie und Verbraucher gewarnt. Was kommt denn da nach Ihren Einschätzungen noch auf uns zu?
Gut, mal abgesehen von den Transferleistungen in den Süden, nicht, wo wir, also Europa ist ja der größte Zahler und Deutschland damit wieder nochmal der prominenteste. Die Kosten, die auf uns zukommen, sind natürlich die Kosten der privaten Haushalte. Nicht, das Verzicht auf das deutsche Gasnetz, das muss man ja jedem immer wieder sagen. Die deutsche Bundesregierung sieht vor, bis 2045 die Gasversorgung einzustellen, das deutsche Gasnetz abzureißen oder stillzulegen, und damit werden massive Kosten auf die Verbraucher zukommen. Denn der Ersatz ist natürlich deutlich teurer. Auch die Investitionen, die dafür notwendig sind, müssen ja bezahlt werden. Die Perspektive, nur mit fluktuierenden Wind und Sonne eine Industriegesellschaft zu versorgen mit Energie, denn sie wollen ja nicht nur den Strom, sie wollen ja auch die Wärme, sie wollen ja auch die Mobilität durch Sonne und Wind gestalten, wird sich als ein unglaublicher Belastung herausstellen. Das Leben in Deutschland wird sehr, sehr teuer werden und die Arbeitsplätze werden zerstört werden. Das ist eine Frage von 5 bis 10 Jahren, in dem in Deutschland auch nicht mehr investiert wird. Denn wer will in ein Land investieren, in der die Energie doppelt oder dreimal so teuer ist wie die in China oder in den USA? Das wird nicht passieren. Und deswegen spielt Deutschland mit der Zukunft seiner Bürger.
Und Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz, der hat ja auch dem Klimawandel den Kampf angesagt. Unterscheidet er sich damit überhaupt von links-grünen Forderungen? Vor der Bundestagswahl klang das bei ihm ja noch etwas anders.
Ja, ja, vor der Bundestagswahl erinnere ich mich noch sehr gut. Da wurde angekündigt, der Verbrenner muss bleiben. Wir sind gegen das Verbrennerverbot 2035. Er hat sogar angedeutet, wir müssen uns mit der Kernenergie nochmal befassen. Selbst da hatten einige die Hoffnung, dass das auch nochmal thematisiert wird. In der Koalitionsvereinbarung finden wir das Wort nicht mal wieder. Das darf nicht mal mehr ausgesprochen werden, das Wort Kernenergie. Die ganze Welt setzt darauf. Und bei dem Gasheizungsgesetz, also dem berühmten Habeck'schen Wärmeflop, hat man vor der Wahl gesagt, das kommt weg, diese grüne Idiotie kommt weg. Und jetzt wird die Idiotie weitergemacht. Die SPD hat erklärt, sie macht das nicht mit. Also fügt sich die CDU, und das Habeck'sche Heizungsgesetz bleibt. Und das bedeutet, dass im nächsten Jahr die Haushalte, in denen die Gasheizung kaputt geht, keine Alternative mehr haben, eine neue Gasheizung einzubauen. Das ist insofern mein heißer Tipp an alle, die so eine 15-jährige Gasheizung haben: Baut die möglichst noch in den nächsten Monaten ein, denn im nächsten Jahr wird es bitter.
Sagt der Chemiker und frühere SPD-Umweltsenator von Hamburg, Professor Fritz Fahrenhold. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank, Herr Jutta.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Gut einen Monat nach den Parlamentswahlen in Tschechien hat das Land nun eine neue Regierung. Der rechtskonservative Ex-Premierminister Andrej Babiš hat ein Regierungsbündnis geschmiedet, der Koalitionsvertrag ist unterschrieben und seine Ziele, die stoßen in Brüssel und Berlin auf große Skepsis. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Peter Drulák, ehemaliger stellvertretender Außenminister Tschechiens und aktuell Politikwissenschaftler an der Westböhmischen Universität Pilsen. Schönen guten Tag.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Herr Drulák, Andrej Babiš erreichte bei den Parlamentswahlen mit seiner Partei ANO fast 35% der Stimmen. Wofür steht der 71-Jährige politisch?
Ja, ist jemand, der eigentlich sich für eine realitätsnahe Politik einsetzt. So definiert das, besonders im Bereich der Klimapolitik, Energiepolitik, Green Deal. Also ist ganz skeptisch gegenüber den Plänen, die aus Brüssel kommen, und möchte manches revidieren. Es gibt auch andere Bereiche, wo gewisse Reformen machen will, aber sagen wir, dass Klima, Energie, Migration, das sind die Themen, die langfristig verfolgt.
Zuletzt war Babiš in der Opposition, jetzt kehrt er also zurück ans Ruder. Für eine Koalition, da hat Babiš weitere Bündnispartner an Bord geholt. Wer genau ist das und was ist von denen zu erwarten?
Also es gibt zwei andere Parteien in der Koalition. Die erste Partei ist ganz neu. Die Partei heißt Motorfahrer. Also das ist eine explizit, sagen wir, Anti-Green Deal-Partei. Das ist die Partei, die Angst der tschechischen Bürger vor Green Deal mobilisiert. Die waren gegen den Verbot von den normalen Autos. Und das ist auch die Partei, die von dem ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Klaus unterstützt wurde und unterstützt wird. Und dann die andere Partei heißt die Partei der direkten Demokratie. Das ist die Partei, die schon seit Jahren im tschechischen Parlament vertreten worden war. Die Partei wird von Herrn Tomio Okamura geführt. Und das ist die Partei, die radikal ist. Ihre Kritiker würden sie als rechtsradikal oder rechtspopulistisch bezeichnen. Das ist die Partei, die im Europäischen Parlament in derselben Fraktion wie die deutsche AfD sitzt. Also das sagt etwas über die Positionierung dieser Partei. Das große Thema der Partei ist gerade die direkte Demokratie. Das heißt, das Referendum und die Möglichkeit, Referendum ganz weit bei den politischen Entscheidungen zu nutzen. Also das war immer die große Priorität. Und dann hat die Partei natürlich andere Prioritäten, auch im Bereich der Migration und Energie und anderen Themen. Also die Prioritäten der drei Parteien sind eigentlich ganz ähnlich, aber sie unterscheiden sich untereinander Radikalität, mit der sie diese Prioritäten verfolgen wollen.
Wie bereits erwähnt, war Babiš zuletzt ja in der Opposition. Wie konnte er die Bürger denn überzeugen, ihm jetzt wieder das Vertrauen zu schenken und dass er eben wieder an die oberste Regierungsstelle treten kann?
Es gibt wahrscheinlich mehrere Gründe. Ich würde sagen, der erste Grund ist wahrscheinlich die bis jetzt dienende Regierung von Petr Fiala. Die hat immer eine Brüssel-treue Linie verfolgt. Die haben immer alles gemacht, was sie in Brüssel in den Augen der großen Vertreter der Europäischen Union gesehen haben. Und die tschechischen Bürger haben das nicht mehr gemacht. Also ich würde sagen, die Politik der jetzt schließenden Regierung ist ein großer Grund. Und dann natürlich ein gewisses politisches Talent von Andrej Babiš. Er ist in der Lage, mit den Leuten ganz offen, direkt zu kommunizieren oder mindestens so einen Eindruck zu erwecken. Also ist politisch sehr begabt. Also in den politischen Kampagnen ist besonders stark und hat diese Stärke wieder gezeigt.
Unter Andrej Babiš und seiner Partei, da stand Tschechien während der früheren Regierungszeit wirtschaftlich sehr solide da. Vor welchen Herausforderungen steht das Land heute?
Ja, das sind die Herausforderungen, die nicht spezifisch tschechisch sind, aber die auch Deutschland und andere europäische Staaten betreffen. Als die größte Herausforderung würde ich die Zukunft der tschechischen und auch der europäischen Industrie bezeichnen, ja. Weil Green Deal und unüberlegte Politik gegenüber Russland und Ukraine hat große Probleme für die Industrie mitgebracht. Also mit Energiepreisen sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Dann eine andere Herausforderung ist in der Migrationspolitik. Also die europäischen Gesellschaften sind nicht mehr sicher. Also die Sicherheitslage in Westeuropa hat sich verschlechtert. Und Andrej Babiš wiederholt, dass eigentlich so etwas in Tschechien nicht sehen will. Und in diesem Sinne, da haben die tschechischen Bürger ihn unterstützt. Aber ich würde sagen, dass die Zukunft der europäischen Industrie ist echt die große Frage für uns alle.
Sie haben es gerade schon erwähnt. Wie steht Babiš konkret zur Zuwanderungs- und Flüchtlingspolitik? Und inwieweit unterscheidet er sich da auch von seinem Vorgänger?
Also er sagt ganz in Klaren, dass er gegen den Migrationspakt ist, dass er eigentlich diesen Pakt nicht respektieren wird. Und das ist schon ein großer Unterschied zur Regierung von Petr Fiala, weil diese Regierung eigentlich stolz darauf war, dass unter dem tschechischen EU-Vorsitz der Migrationspakt abgeschlossen wurde. Das ist eine Positionierung, die klar ist und die auch regional eine gewisse Unterstützung hat.
Der Koalitionsvertrag von Babiš neuer Regierung, der betont jetzt vor allem auch Stabilität und Bürgernähe. Wie realistisch ist dieses Versprechen auch in der politischen Praxis Tschechiens?
Das hängt auch davon ab, was man sich darunter vorstellt. Die Stabilität, man kann das entweder politisch verstehen, das heißt, die Babiš-Regierung könnte eine klare Mehrheit haben. Stabilität kann man auch sicherheitspolitisch verstehen. Das heißt, die Sicherheit für die tschechischen Bürger, das ist mit dem Thema der Migration verbunden. Bis jetzt ist die Tschechische Republik relativ sicher und Babiš sagt, dass er eigentlich will, dass es bei uns auch so bleibt.
Kritikern zufolge verschiebt sich in Mitteleuropa zunehmend die Balance zwischen Pragmatismus und Ideologie. Sie selbst haben von einem gespaltenen Europa gesprochen. Wie passt da jetzt Tschechien in dieses Bild?
Andererseits kann man klar sagen, dass Andrej Babiš an der Seite des Pragmatismus steht. Aber das kann heute auch viel Mut verlangen, pragmatisch zu sein, weil die europäische Elite, also die Leute aus Brüssel, Berlin und Paris haben sich sehr stark ideologisiert. Also wenn jemand heute für Pragmatismus steht, heißt das, dass er auch in der Lage ist, ganz große, scharfe politische Kämpfe zu führen. Meinerseits, das ist eine große Frage, die ich mich zu Andrej Babiš stelle, ob er eigentlich in der Lage ist, solche Kämpfe zu führen. Weil er auch ganz verletzlich ist. Er hat eigentlich ein riesen Geschäftsimperium aufgebaut und dieses Imperium kann man von vielen Seiten gefährden. Also von seitens Brüssel, seitens Berlin, auch seitens der inneren Kräfte in der Tschechischen Republik. Durch seinen Pragmatismus hat er einen gewissen Kampf an ganz große Kräfte angesagt. Und man wird sehen, ob er in der Lage sein wird, diesen Kampf auch zu führen.
Das ist die Frage. Das Verhältnis Tschechiens zur EU war unter Babiš ja immer recht ambivalent. Wird es jetzt wohl auch künftig sein? Einerseits EU-Mitgliedschaft, andererseits Skepsis gegenüber einer Brüsseler Zentralsteuerung. Wird es jetzt unter Babiš zu einer Neuausrichtung Tschechiens kommen?
Ja, man wird sehen. Bei der letzten Babiš-Erfahrung, als er Premierminister war, war das so, dass Andrej Babiš mit Sozialdemokraten mitregiert hat. Und die Sozialdemokratische Partei hat sich als eine, sagen wir, brüsselnahe Partei profiliert. Jetzt wird er mit zwei Parteien regieren, die eine andere Richtung haben. Also man könnte wohl erwarten, dass auch seine Positionierung und Orientierung in den europäischen Fragen auch radikaler sein wird, als er zum letzten Mal Premierminister war.
Also glauben Sie, dass Babiš hier vielleicht auch auf Konfrontation mit Brüssel gehen könnte, so wie es etwa auch ein Viktor Orban in Ungarn immer wieder macht?
Ja, das kann man sich nur schwer vorstellen, weil das eigentlich kein Stil von Babiš ist. Er eigentlich hasst jede Konfrontation. Er ist eher ein Diplomat, ein Geschäftsmann, er kann stark sprechen, aber wenn er handelt, ist er sehr, sehr vorsichtig. Also ich sehe ihn nicht in derselben Gruppe als Orban, obwohl er mit Viktor Orban, sagen wir, mit in fast allen Fragen übereinstimmt. Aber sein Stil ist sehr unterschiedlich. Also ich bin auch gespannt, wie sich das jetzt auswirkt, als er eigentlich die Ideen, die von Orban und Fico eigentlich teilt, diese Ideen mit seinem nicht so konfrontativen Stil durchzusetzen versucht.
Unter Babiš letzter Amtszeit, da hat sich Tschechien auch stärker Richtung Osten orientiert, etwa was Kooperationen mit Russland und China anging. Wie relevant ist diese Entwicklung jetzt auch für die Zukunft des mitteleuropäischen Sicherheits- und Wertekonstrukts?
Andrej Babiš und seine Leute in den letzten Jahren haben sie immer behauptet, dass sie die Ausrichtung der Außenpolitik nicht ändern wollen. Und das ist schon ein Unterschied zu Viktor Orbán in Ungarn oder Robert Fico in Slowakei, weil sie eigentlich ganz kritisch gegenüber dem, was die EU über Ukraine macht, sind. Also die sind kritisch. Ich erwarte nicht, dass er die Richtung der tschechischen Außenpolitik ändern wird. Er wird wahrscheinlich wohl pragmatischer, ein bisschen minder ideologisch sein. Aber so eine Ausrichtung, wie man heute in Budapest sieht, das kann man von Prag nicht erwarten.
Also zum Schluss, wenn wir mal in die nahe Zukunft blicken, welche Optionen hat Tschechien heute? Sie haben bereits von einer Rückkehr des Pragmatismus gesprochen. Andere sagen, ideologische Spaltung oder vielleicht gibt es ja was komplett Neues.
Ja, ich würde nicht so viel komplett Neues erwarten. Ich würde eine pragmatischere Politik erwarten, die eigentlich große Konfrontationen mit Brüssel zu meiden versucht. Eine Neuausrichtung, aber keinen Krieg mit Brüssel.
Sagt Professor Peter Drulak, ehemaliger stellvertretender Außenminister Tschechiens und aktuell Politikwissenschaftler an der Westböhmischen Universität Pilsen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Vor zwei Tagen hat Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Rede gehalten, die teilweise für Entsetzen sorgte. Im Schloss Bellevue trat der ehemalige SPD-Chef vor die Kameras und verwies auf das historisch wichtige Datum, der 9. November. Der sei mit seinen Ereignissen 1918, 38 und 89 ein ambivalentes Datum. Daraus erwachse laut Steinmeier nun die Aufgabe, die Demokratie wehrhaft zu verteidigen. Und das war nicht alles. Über Steinmeiers Worte und die Reaktionen spreche ich jetzt mit dem Juristen und Verfassungsrechtler Dr. Ulrich Vosgerau. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Jocher.
Herr Vosgerau, der Bundespräsident warnte in seiner Rede vor rechtsextremen Kräften, die unsere Demokratie angreifen, ohne übrigens die AfD dabei namentlich zu nennen. Kritiker sehen darin dennoch eine indirekte Kampfansage an die größte Oppositionspartei. Gehören Sie dazu?
Ja, diese Rede des Bundespräsidenten ist verfassungsrechtlich betrachtet wirklich ein Sakrileg gewesen. Er hat ja jedenfalls nach meiner Erinnerung noch niemals eine Rede gehalten, die also herausragend gut gewesen wäre. Aber nun hat er einmal eine Rede gehalten, die nicht nur herausragend schlecht ist, sondern die wirklich im verfassungsrechtlichen Sinne ein Sakrileg ist. Das soll heißen, man stelle sich mal vor, es käme heraus, dass der Papst in Rom in Wirklichkeit den Teufel anbetet und schwarze Messen feiert. Also so ungefähr kommt einem das vor, was der Bundespräsident hier abgeliefert hat. Das eben vor dem Hintergrund, dass der Bundespräsident von der Verfassung die Aufgabe hat, die Integrationsfigur zu sein. Der Bundespräsident muss derjenige Mensch sein, hinter dem sich, so gut das denn irgend geht, das ganze deutsche Volk versammeln kann, über alle politischen Auseinandersetzungen und Grabenkämpfe hinweg, die es natürlich immer gibt und die auch in der Demokratie systemisch vorgesehen sind, über all die politischen und sonstigen wirtschaftlichen, interessenmäßigen Gegensätze hinweg, soll das ganze Volk sich hinter der Integrationsfigur Bundespräsident versammeln können und Der Bundespräsident muss deshalb entsprechende Angebote machen. Das heißt, die Aufgabe des Bundespräsidenten in dieser ziemlich schweren Zeit, in die Deutschland ja gekommen ist, wo wir wirklich eine Spaltung der Gesellschaft ja haben, die Politik, die Regierung zu ermahnen, dass es keineswegs richtig sein kann, 30-40% der Bevölkerung, die eben für die Opposition sind, die auszugrenzen und die sozusagen aus unserer Demokratie hinaus zu definieren, sondern dass, wenn sie unzufrieden sind mit der politischen Lage, dann eben diesen 30-40% Angebote unterbreiten müssen, politischer Art. Der Bundespräsident hat genau das Gegenteil getan an diesem unglaublich wichtigen und wirklich sehr ambivalenten Tag, dem 9. November 2025. Er hat sozusagen 30-40% der Bevölkerung aus dem Volke auszuschließen versucht. Er hat regelrecht zum Hass und zur Entrechtung aufgerufen gegenüber 30-40% Andersdenkender.
Darf ein Bundespräsident eigentlich so deutlich in laufende politische Auseinandersetzungen eingreifen oder verletzt er damit eine Neutralitätspflicht?
Das würde ich sicherlich sagen, dass er damit seine Neutralitätspflicht in atemberaubender Weise verletzt hat. Das Ganze ist nur schwer justiziabel. Wenn wir uns erstmal formell die Sache angucken, dann ist es ja so, wir haben vielleicht alle schon mal gehört von der Gegenzeichnungspflicht, der Bundespräsident grundsätzlich unterliegt. Diese Gegenzeichnungspflicht bezieht sich aber nach heute ganz herrschender Auffassung jetzt nicht auf Reden. Hier war es immer schon so, dass die Bundespräsidenten, ob das nur Richard von Weizsäcker war, ob das Roman Herzog war mit der bekannten Ruckregel, die haben ihre Reden schon selber geschrieben bzw. auch schreiben lassen, natürlich von ihren Bundespräsidialämtern, haben die Reden durchweg nicht gegenzeichnen lassen. In früheren Zeiten gab es verfassungsrechtlich die Auffassung, dass sie das eigentlich doch machen müssten, sozusagen nach dem Vorbild der britischen Monarchie, wo ja eben auch die jährliche Rede des Staatsoberhaupts in Großbritannien nicht vom Staatsoberhaupt, vom König selber geschrieben wird, sondern vom Büro des Prime Ministers aufgeschrieben wird. Also so ist es beim Bundespräsidenten nicht. Der lässt seine Reden selber schreiben bzw. schreibt sie selber und hält sie dann. Und unter die Gegenzeichnungspflicht fallen nur Rechtsakte, die auch eine unmittelbare rechtliche Bedeutung haben. Eine Ausnahme besteht allenfalls, ist hier nicht einschlägig, für Reden mit starker außenpolitischer Bedeutung. Wenn also der Bundespräsident eine Rede von außenpolitischer Programmsatzbedeutung erhalten würde, dann wäre er in der Tat auch hier in der Gegenzeichnungspflicht. Wir müssen aber davon ausgehen, dass er diese Rede sich selbst zurechtgelegt hat und dass die nicht von der Bundesregierung vorformuliert oder gegengezeichnet worden ist.
Steinmeier sprach davon, Verfassungsfeinde könnten von Wahlen ausgeschlossen werden und eine Partei, die den Weg in die aggressive Verfassungsfeindschaft gehe, die müsse mit einem Verbot rechnen. Ist das noch eine rechtliche Feststellung oder bereits eine politische Drohung gegenüber einer zugelassenen Partei mit Millionen Wählern?
Das ist die Ankündigung des Ausschlusses. Also wenn sich das hier um eine staatsrechtliche Vorlesung handeln würde, zu denen allerdings der Bundespräsident fachlich nicht qualifiziert sein dürfte, dann könnte man ja immerhin noch sagen, ja wieso, das stimmt doch, ja, das stimmt doch alles, was er sagt. Es sind doch da gewisse Maßnahmen in der wehrhaften Demokratie einmal vorgesehen. Nur es ist natürlich keine staatspolitische Vorlesung oder staatsrechtliche Vorlesung gewesen, sondern eben eine Rede ausgerechnet zum 9. November. Und es ist ja völlig klar, und das macht die Sache in meinen Augen auch ein wenig infam zugleich. Und jeder weiß ja, wen der Bundespräsident gemeint hat. Es liegt völlig am Tage, dass er mit seinem dunklen Raunen von den Rechtsextremisten, die sich überall eingeschlichen hätten, die sich insbesondere in den Staatsdienst überall heimlich eingeschlichen hätten und jetzt aus demselben entfernt werden müssten, egal ob sie Lehrer sind oder Soldat sind, und dass er mit der Partei, die jetzt demnächst dann doch mal verboten werden solle, besser, dass er damit natürlich die AfD meint, also die einzige materielle Oppositionspartei. Man muss ja unterscheiden, es gibt noch andere Oppositionsparteien, die insofern Opposition im formellen Sinne sind, als sie im Augenblick nicht zum Regieren benötigt werden, später vielleicht schon nochmal, aber die AfD ist eben derzeit die einzige materielle Oppositionspartei, weil sie eben als einzige eine inhaltlich völlig andere Auffassung vertritt, als eben die übrigen Parteien, beispielsweise nicht für immer mehr Windräder ist, auch nicht für immer mehr Einwanderung in die Sozialsysteme ist, auch nicht für immer mehr Einbürgerung ist von gar nicht sonderlich gut integrierten Leuten. Das ist ja die materielle Opposition. Und der Bundespräsident, dessen Aufgabe es wäre, das Volk hinter sich zu vereinigen und immer zu sagen, es gibt über die politischen Gegensätze hinweg doch immer etwas Vereinendes, was uns als deutsches Volk verbindet. Der macht jetzt also einen nicht so geringen Teil der Bevölkerung zum Verfassungsfeind, was er überhaupt nicht zu entscheiden hat, und ruft also unverhohlen dazu auf, die Opposition weiterhin zu entrechten, ja auch zu verbieten.
Die Alternative für Deutschland ist aktuell in bundesweiten Umfragen stärkste Kraft, in vielen ostdeutschen Bundesländern ebenfalls. Heißt das also, der Bundespräsident repräsentiert einen großen Teil der Wähler Deutschlands absichtlich nicht?
Ja, nicht nur, dass er einen großen Teil der Wähler absichtlich nicht repräsentiert, sondern er wendet sich gegen sie und erklärt einen nicht zu geringen Teil der Bevölkerung, also in den neuen Bundesländern wohl bis zu 40% und in den alten Bundesländern vielleicht knapp 30%, erklärt er sozusagen zum inneren Feind. Und das weckt ja in der Tat Erinnerungen, die am 9. November besonders nahe liegen. Wenn man also einen Teil des deutschen Volkes aus demselben wieder herauszudefinieren versucht und zu sagen versucht, bestimmte Menschen sind eigentlich gar nicht Teil des deutschen Volkes und sie erklären sich nur fälschlich dazu. Das lässt in der Tat also dunkle Erinnerungen wach werden. Um einmal den rationalen Kern zu beleuchten, ich glaube, das scheint mir auch wichtig zu sein. Das Ganze gibt ja nicht nur Anlass zur Empörung, sondern hat natürlich einen rationalen Kern, den man meines Erachtens verstehen muss, wenn man die Sache richtig verstehen will. Es ist ja schon häufiger am Bundespräsidenten moniert worden, dass er weniger als einige seiner Vorgänger eigentlich für das Bundespräsidentenamt von Anfang an prädestiniert gewesen ist, als er doch in seinem gesamten politischen Vorleben niemals den Eindruck einer besonders unabhängigen oder gar überparteilichen Persönlichkeit gemacht hat, sondern sein ganzes Leben lang eigentlich ein Parteisoldat der SPD gewesen ist und speziell seine Karriere vom ersten bis zum letzten Tag, also letztlich bis er dann schließlich Bundespräsident geworden ist, darauf gestützt hatte, dass er sozusagen ein ganz enger Gefolgsmann, quasi die rechte Hand Gerhard Schröders gewesen ist. Es ist schon interessant, der Gerhard Schröder ist ja jetzt in Bundeskardinalfaschismus geraten, weil er angeblich mit dem Putin aus demselben Schüsselchen gegessen haben soll, was streng verboten ist. Es ist interessant, dass das den Steinmeier überhaupt nicht berührt zu haben scheint. Den hat es gar nicht geschadet, dass er sein ganzes Leben im Grunde der Manager und der Gefolgsmann Gerhard Schröders gewesen ist. Man hat ja teilweise die Redeweise der beiden gar nicht unterscheiden können. Man hat im Radio gar nicht gehört, wer da gerade spricht, weil der Steinmeier offenbar die schrödersche, ostwestfälische Redeweise also so perfekt imitiert hat, dass man die gar nicht mehr unterscheiden konnte. Nun ist es so, die SPD steht vor einem ganz konkreten Problem und das eben besteht darin, dass wenn die Dinge jetzt sich einfach so weiterentwickeln, wie sie sich bereits schon seit Jahren abzeichnen, die SPD heute in 10 Jahren gut und gerne noch als politische Partei existieren mag. Sie hat nur das Problem, dass sie nicht mehr in den Parlamenten sitzen wird. Also in den neuen Bundesländern zeichnet sich jetzt schon bei den allernächsten anstehenden Wahlen deutlich ab, dass die SPD allergrößte Probleme haben wird mit der 5%-Hürde. Und in Westdeutschland ist es noch nicht ganz so weit, aber der Stimmanteil der SPD geht doch in allen Bundesländern und im Bund sehr stark zurück. Sie ist im Bund nur noch drittstärkste Partei jetzt gegenwärtig mit 16%. Und sie wird auch im Westen mit der Zeit aus einem Landtag nach dem anderen herausfliegen und schließlich in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwinden. Jedenfalls, wenn die Dinge so weitergehen, wie sie sich derzeit abzeichnen. Und dagegen scheint die SPD in der Tat einen kühnen Plan zu haben. Es ist eine Art Staatsstreichplan und der sieht eben so aus, dass die AfD, ganz egal, ob sie jetzt 30% oder 35% oder 40% der Stimmen noch gewinnt in den nächsten paar Jahren, dass die ganz einfach vom Bundesverfassungsgericht verboten wird. Man hat ja große Anstrengungen darauf zugebracht, den zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts, der dafür zuständig sein wird, also entsprechend neu zu besetzen, dass da also rein rassige Ideologinnen reinkommen, die sich auch schon vorher im Fernsehen dazu bekannt haben, dass man doch mit einem AfD-Verbot bloß nicht zu lange zögern soll. Und wenn eben in der Tat die AfD verboten werden würde, stellen wir uns das einmal vor, dann würde es dazu führen, nach dem deutschen Bundeswahlgesetz, dass alle AfD-Abgeordneten im Bundestag wie in den Landtagen, in den Länderparlamenten sofort ihren Sitz verlieren würden. Das heißt, es würde mit einem Schlag gegen den Wählerwillen eine linke Mehrheit bestehen. Das heißt, es könnte praktisch im Bundestag wie in allen Landtagen die Vereinigte Linke einen SPD-Politiker, derzeit wäre das im Bund wohl Herr Klingbeil, zum Bundeskanzler wählen. Also auch der Bundeskanzler ist an dem Tag überflüssig, der Bundeskanzler Merz, wo es tatsächlich zu einem AfD-Verbot kommen würde. Und der Plan der SPD scheint es zu sein, mit Gewalt über diesen seltsamen Umweg eines AfD-Verbots doch noch in die Regierungsverantwortung zu kommen, aus derzeit 16% im Bund und in ein paar Jahren vielleicht noch ein paar weniger Prozenten. Aber über den Trick des AfD-Verbots kann man auf einmal die Mehrheiten in den Parlamenten dann doch noch revolutionsartig ändern. Und das wäre dann sozusagen Brandmauer plus, die endgültige Brandmauer.
Sagt der Jurist und Verfassungsrechtler Dr. Ulrich Vosgerau. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Danke auch.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Wer in Deutschland im Zusammenhang mit dem Staat von einem Regime spricht, der kann schnell Besuch von Polizei und Staatsanwaltschaft bekommen. In Brüssel soll dagegen jetzt ganz offiziell ein Regime errichtet werden. Was hat es damit auf sich? Hören Sie hierzu einen Kommentar von Martina Binnig.
Die Europäische Kommission will im kommenden Jahr ein sogenanntes 28. Regime einführen. Das klingt mysteriös. Und das ist es auch. Kurz gesagt, handelt es sich dabei um ein rechtliches Paralleluniversum, sozusagen um einen fiktiven 28. EU-Mitgliedstaat, mit dem ein einheitlicher Rechtsrahmen für Unternehmen geschaffen werden soll. Und zwar vor allem für Start-ups, also für junge Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial. Die haben sich laut EU-Kommission nämlich darüber beklagt, dass die derzeitigen Verfahren für Unternehmensgründungen in der EU nicht einfach, schnell und digitalisiert genug seien. Eine vereinheitlichte Rechtsform soll es nun innovativen Firmen erleichtern, grenzüberschreitend in der EU unternehmerisch tätig zu werden. Dafür müssen jedoch bestehende nationale Vorschriften in Bereichen wie Insolvenz, Steuer- und Arbeitsrecht umgangen werden. Außerdem soll der neue Rechtsrahmen standardmäßig auf digitalen Lösungen beruhen. Und nicht zuletzt will die Initiative die geplante europäische Brieftasche für Unternehmen ergänzen, die bereits Ende dieses Jahres eingeführt werden soll. Dadurch will die EU-Kommission eine digitale Identität für alle Wirtschaftsakteure etablieren, um eine nahtlose digitale Interaktion zwischen ihnen und den öffentlichen Verwaltungen in der gesamten EU zu ermöglichen. So könnten Unternehmen künftig innerhalb von 48 Stunden digital gegründet werden und zum Beispiel auch ein zentrales EU-Handelsregister entstehen. Und genau hier wird klar, worum es der Kommission wirklich geht. Unter dem Deckmantel der Förderung von Start-ups soll die Zentralisierung der EU Richtung Superstaat vorangetrieben werden. Was dazu führen würde, dass die demokratisch legitimierten Instanzen der einzelnen Mitgliedstaaten weiter geschwächt würden, während die von keinem EU-Bürger gewählte EU-Kommission an Macht hinzugewinnen würde. Denn die supranationale Sonderrechtszone würde sich außerhalb der steuerlichen Kontrolle der Mitgliedstaaten befinden und die nationalen Parlamente schlichtweg aushebeln. Unternehmen könnten dann flugs aus dem Gültigkeitsbereich der nationalen Gesetze in denjenigen des neuen EU-Alternativstaates wechseln. Dieses Parallelrecht würde die Rechtsordnungen der EU-Länder dauerhaft entwerten und zum Beispiel auch Arbeitnehmerrechte unterhöhlen. Zudem steht das 28. Regime im Zusammenhang mit der angestrebten Spar- und Investitionsunion der EU, die das konkrete Ziel hat, die Ersparnisse der EU-Bürger in Investitionen, vor allem in vermeintlich klimaneutrale Technologien und die Rüstungsindustrie zu lenken. Wobei die EU-Kommission stur auf der vollständigen Dekarbonisierung der Industrie beharrt. In ihrem Arbeitsprogramm für 2026 bekräftigt sie ausdrücklich, dass die EU bei sauberen und digitalen Innovationen eine globale Führungsrolle übernehmen soll. Und auch der Europäische Rat betont seine Entschlossenheit, die Volkswirtschaften klimaneutral umzugestalten. Dazu müsse noch vor 2030 eine EU-Energieunion geschaffen werden. In seiner Position für die UN-Klimakonferenz im brasilianischen Belém sicherte der Rat denn auch zu, die Netto-Treibhausgasemissionen bis 2040 um 90% verglichen mit dem Stand von 1990 zu senken. Zwar könnte das 28. Regime auch zum Abbau von unsinniger und überflüssiger Bürokratie beitragen, doch der Vorschlag der EU-Kommission läuft in erster Linie auf ihre eigene Kompetenzerweiterung und auf die Zementierung ihrer politischen Linie hinaus, namentlich auf Green Deal und Aufrüstung. denn vor allem hier sollen die Start-ups aktiv werden. Damit ist das 28. Regime primär ein weiterer Baustein im immer totalitäreren EU-Gebäude.
Sie hörten einen Kommentar von Martina Binnig. Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Ausgabe wieder am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Einschalten. Alle Informationen zu unserem Programm und zu den Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie auf kontrafunk.radio. Und hier für Sie noch ein Programmtipp. Um 11 Uhr gibt es eine neue Ausgabe unseres Journals Krieg und Frieden. Heute mit dem Thema Neutralität. Zu Gast sind der Vorsitzende der Bertha von Suttner Stiftung, Professor Erwin Bader, und der Neutralitätsforscher Professor Pascal Lotter. Heute bei Krieg und Frieden um 11 Uhr und um 17 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.